Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Schirm-Podcast.
Verdammt lange, da hatte ich fast alles ernst genommen.
Die Schirn zeigt bis zum 9. Juni 2024 Cosima von Bonin, Feelings. Seit 12 Jahren ist dies die erste institutionelle Ausstellung der Künstlerin in Deutschland. Zu sehen sind Skulpturen, Installationen und Textilarbeiten, ihre Lappen, wie Cosima von Bonin sie selbst nennt. Die raumgreifende Ausstellung ist bevölkert von Kuscheltieren. Auf Textilleinwänden schauen uns Daffy Duck und Bambi entgegen. Da stehen eingehäkelte Betonmischmaschinen, bunt lackierte Raketen und weiche, samtige Zäune. Cosima von Bonin transformiert Alltägliches. Sie spielt mit Referenzen aus der Popkultur und kreiert humorvolle, verspielte, süße Situationen, die auf den ersten Blick wie ein Spielplatz für Erwachsene anmuten. Doch täuscht diese Farbenfrohheit gewaltig. Der Humor ist dunkel, die süßen Stofftiere sind in ihrer Erschöpfung zu real, um noch niedlich zu sein. Und egal wie bunt eine Rakete sein mag, sie bleibt eine tödliche Waffe. Cosima von Bonin lebt und arbeitet seit den 80er Jahren in Köln. Die Stadt war damals ein Hotspot der internationalen Kunstwelt, aber auch Zuhause für Sub- und Popkultur. Warum? Wieso? Was ging ab in Köln? Wir erörtern das in dieser Podcast-Folge und stellen das Werk von Cosima von Bonins näher vor. Ich bin Marthe Lisson und begleite euch auf dieser Reise.
Ich weiß noch, wie ich nur davon geträumt kann.
Cosima von Bonin wurde 1962 in Mombasa, Kenia geboren, wuchs aber hauptsächlich in Österreich auf. 1986 zog sie nach Köln. 1988 besuchte sie gerade einmal ein Jahr lang die Hochschule für Bildende Künste in Hamburg und studierte bei Wolfgang Büttner. Zusammen mit Josef Strau stellte sie in Hamburg zum ersten Mal aus und schrieb sich im wahrsten Sinne des Wortes in die Kunstgeschichte ein. Auf Luftballons schrieb sie die Namen berühmter KonzeptkünstlerInnen, deren Geburtsjahr und das Datum ihrer ersten Ausstellung. Ihre eigentliche Ausbildung erhielt sie nach eigenen Aussagen vor allem in der Kunstbuchhandlung Walter König in Köln. König hatte seine Buchhandlung 1969 eröffnet, als die Kunstszene in der Stadt anfing aufzublühen, und sie wurde schnell zum Künstlertreff und Anlaufpunkt nicht nur für KünstlerInnen wie Cosima von Bonin, Martin Kippenberger und Albert Oehlen. Galerist Max Hetzler kam oft. 1982 zog er mit seiner gleichnamigen Galerie von Stuttgart nach Köln. Heute unterhält er Dependancen in Berlin, Paris, London und Marfa. Auch Verleger Benedikt Taschen kam regelmäßig, der 1980 seinen gleichnamigen Kunstbuchverlag in Köln gründete. Walter König stieg 1983 zusammen mit seinem Bruder Kaspar ins Verlagswesen ein. Die Familie König ist aus dem internationalen Kunstleben bis heute kaum wegzudenken. Kaspar König, es waren insgesamt 4 Brüder, war unter anderem von 2000 bis 2012 Direktor des Museums Ludwig in Köln und Gründungsdirektor des Portikus in Frankfurt. Dessen Sohn Johann gründete die Galerie König in Berlin und Sohn Leo König eröffnete seine Galerie Leo König Inc. in New York. Die 80er Jahre brachten eine kulturelle Aufbruchsstimmung mit sich. Der Kunstmarkt explodierte. In Deutschland kam die neue deutsche Welle auf und aus Großbritannien schwappte der Punk rüber. 1980 spielte die Post-Punk-Band Joy Division in Köln. Ihre Musik traf bei einer Gruppe von 7 Freunden, auch eine Frau war dabei, Clara Drexler, auf solche Begeisterung, dass diese kurzerhand ein Musikmagazin gründeten. Die Spex war geboren und Musikjournalismus wurde neu erfunden. Der Stammclub der Redaktion war das Kölner Blue Shell. Gewissermaßen von dort aus sandte das Herausgeberkollektiv Coolness in die Republik. Das Magazin berichtete über internationale Popkultur genauso wie die Subkultur und verband diese mit akademischen Diskursen. Musik und Kunst beeinflussten sich gegenseitig oder teilten sich die Protagonistinnen. Peter Bömmels war nicht nur Mitherausgeber des Becks, sondern als Maler auch Teil der Künstlergruppe Mühlheimer Freiheit, benannt nach der gleichnamigen Straße in Köln, wo sich die Gruppe eine Fabriketage teilte. Ihr vom Punk inspirierter Postexpressionismus sollte international Aufmerksamkeit erlangen, nachdem sie 1980 zum ersten Mal in der Galerie Paul Menz ausstellten. Dessen Galeriewände wurden später von Keith Haring bemalt. Viele KünstlerInnen kamen über den Atlantik nach Köln. Ab 1982 war die Stadt der Place to be und selbst in New York erzählte man sich vom Cologne Spirit. Oder, um es in den Worten von Kritiker und Autor Dietrich Diederichsen zu sagen, es war eine Zeit, in der sich der Weltgeist tatsächlich nach Köln verfügt hatte. Der Spirit der Specs hingegen machte auch vor der Literatur nicht Halt und inspirierte den Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch, den Zeitgeist im Buchformat zu packen, was als Popliteratur bekannt wurde. Da war Joachim Lottmanns Roman Mai, Juni, Juli, Peter Glasers Anthologie Ravums aus dem Jahr 1984 mit Beiträgen unter anderem von Clara Drexler, Reinhard Götz und Dietrich Diederichsen. Der legte ein Jahr später Sexbeat vor, das laut Verlagsseite erzählt von, Zitat, Hipness und der Welt der Spießer, vom postmodernen Aufwachsen, von einer Generation, die sich scheinbar endgültig vom Fortschritt verabschiedet hat. Eigentlich Hamburger gehörte Dietrich Diederichsen von Mitte der 80er bis in die 90er hinein zum Spex-Universum, als Autor, Redakteur und Mitherausgeber. Im Galeriewesen jenseits der Subkultur hatte sich Rudolf Zwirner im Köln der 80er Jahre längst etabliert. Er war bereits 1962 mit seiner Galerie, die er mit seiner Frau Ursula Reppin in Essen gegründet hatte, nach Köln gezogen. Zwirner zeigte Joseph Beuys und organisierte die erste Einzelausstellung René Magritte in Deutschland. Er war Mitbegründer des Kölner Kunstmarktes, der zum ersten Mal 1967 stattfand und das Format der Kunstmesse, wie wir sie heute kennen, begründete. Erst 1969 wurde die Art Basel gegründet, 1973 dann die FIAC in Paris. 1984 wurde aus dem Kölner Kunstmarkt schließlich die Art Cologne. Und 1991 war Zwirner Mitgründer und Leiter des Zentralarchivs des internationalen Kunsthandels in Bonn, das mittlerweile der Universität Köln angegliedert ist. Zwar stieg er ein Jahr später aus dem Galeriegeschäft aus, doch ist der Name Zwirner mit seinem Sohn und dessen Galerie David Zwirner zu einer der größten Namen im kommerziellen Galeriegeschäft geworden. Auch Sprüht Magers, die mittlerweile Galerien in Berlin, London, New York und L.A. unterhalten, fingen in den 80er Jahren in Köln an. Zunächst eröffnete 1983 Monika Sprüht ihre Galerie, 1991 dann Philomene Magers ihre. Die zwei Galeristinnen fanden 1998 zu Sprüht Magers zusammen. Warum Köln? Köln hatte die Specs und eine Kunstszene, die seit den 60er Jahren kontinuierlich gewachsen war. Auch deswegen, weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht nur seine politische Hauptstadt, sondern mit Berlin auch seine Kunst- und Kulturhauptstadt verloren hatte. Auch Verlage und Medienunternehmen siedelten sich in Köln an. So zum Beispiel der Deutschlandfunk in den 60ern, RTL in den 80ern. Doch es stand und fiel mit Berlin. Als 1989 die Mauer fiel, war der Sog der Hauptstadt für viele dann doch zu groß und Köln musste seinen Status als Place to be wieder aufgeben. Die Medien blieben, die KünstlerInnen gingen. So wie sich im Köln der 80er Jahre ein aus Kunst, Musik und Literatur umfassendes Netzwerk gegenseitig beeinflusste, arbeitet Cosima von Bonin im Grunde bis heute. Ihr Credo lautet, wir sind viele. Sie räumt auf mit der Vorstellung der einzelnen genialen Künstlerinnen und macht ihre Kollaborationen mit anderen KünstlerInnen und Kreativen jedem sichtbar. Ein fester Bestandteil ihres Netzwerkes sind Elektroproduzent Moritz von Oswald, Tokotronik-Sänger und Autor Dirk von Lozow, Pop-Theorie-Instanz Dietrich Diederichsen und das Drag-Duo Prodi, Produzentin und Mary Messhausen aus Toronto, die seit Jahren die Ausstellungseröffnungen Cosima von Bonins bespielen und es auch in der Schönkunsthalle getan haben. Dietrich Diederichsen liefert regelmäßig die kultur- und poptheoretischen Grundlagen, sei es mit Hilfe eines Katalogtextes oder eines Vortrags. Der Pop spielt in Cosima von Bonins Werk eine große Rolle. Zu ihren Vorbildern zählen Britney Spears und Rihanna, genauso wie die KünstlerInnen Isa Genskin, Martin Kippenberger und Mike Kelly. Ihre künstlerischen Strategien sind Verfremdung, Aneignung, Zusammenarbeit und Delegieren. So sind ihre textilen Bilder mit Daffy Duck Motiv von Haute Couture SchneiderInnen in feinsten Stoffen angefertigt. Die Künstlerin verarbeitet die Ideen anderer, sie samplet und fügt sie zusammen. Sie ist Zeremonienmeisterin. Sind die Kuscheltiere in Mike Kellys Werken zu Plüschtierkugeln verdichtet, genießen Cosima von Bonins Kuscheltiere individuelle Freiheit. Sie sind nicht Masse, sie sind Sinnbilder und subversive Kritik getarnt in Plüsch. Die Schlappohrhasen, deren Fußsohlen mit Sloth, also Faulenzer, bestickt sind, verweigern sich. Untätigkeit, Faulsein ist in einer Gesellschaft der Hyperproduktion und konstanten Produktivität eine Anti-Haltung, ein ruhiger Protest. Das fette, graue Küken, das auf einer Rakete sitzt und auf sich selbst erbrochen hat, sieht sehr erschöpft aus. Ist ihm schlecht geworden bei dem Gedanken, worauf es da sitzt? Oder bei dem Gedanken der Mitverantwortung, die uns als Gesellschaft alle betrifft? All das macht so müde. Wenn wir Glück haben, hebt eine Rakete mit so einem fetten Küken vielleicht gar nicht ab. Wie Cosima von Bonin in Gemeinschaft mit vielen arbeitet, bringt sie in ihren Installationen verschiedene Protagonistinnen in einer Gemeinschaft zusammen. Ihre Szenen erzählen Geschichten vom Scheitern, das genauso wie das Faulsein in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert ist, obwohl wir es alle täglich erfahren. Plüschküken und Plüschhasen treten in Dialog mit eingehäkelten Betonmischern. Eingehäkelt, nicht funktionstüchtig, gescheitert. Am Ende erzählt Cosima von Bonin aus dem sehr realen, ungefilterten Leben, das sie mit Hilfe der Farbigkeit ihrer Arbeiten wiederum mit einem Filter überzieht. Das macht alles etwas erträglicher. Verdammt! Das war eine weitere, hoffentlich nicht gescheiterte Folge des Schirm Podcast, den ihr wie immer auf dem Schirm Mac oder der Podcast-Plattform eures Vertrauens hören und abonnieren könnt. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Verdammt lang her.